Ich stehe auf einer Matte, nur weil das etwas ungewohnt ist, strümpfig. Und es hat damit zu tun, weil ich heute genau vor acht Wochen eine Rückenoperation hatte. Und das ist jetzt wieder mein erster Härtetest, dass ich aus der Schweiz nach Sachsen gekommen bin diesbezüglich. Kurz zu meiner Person, Johannes Pflaum. Sie hören an der Sprache, das ist ursprünglich kein Schweizer, sondern ursprünglich aus Bad Liebenzell im Schwarzwald, Liebenzeller Mission. Der jüngste von vier Kindern, der Name haben Sie schon gehört von Linhard Pflaum, das war mein Vater gewesen. Ich muss dazu sagen, bei einer Kinderwoche habe ich damals mich bekehrt. Richard Straube, der später das Help Center geleitet hat, er war damals noch Kindermissionar gewesen mit seiner Frau beim EAF, haben sie Kinderarbeit gemacht. Ich habe dann die Berufsausbildung als Verlagskaufmann beim Hensler Verlag gemacht. Das war noch vor der Zeit, bevor es SCM gegeben hatte. Und danach ging mein Weg auf die Bibelschule wieder nach Liebenzell, wo ich eigentlich hergekommen bin, für 5 Jahre. Wir waren dann noch für 5 Jahre im Großraum Karlsruhe tätig. In Bretten war ich damals gewesen, bevor unser Weg in die Schweiz ging. Und ich habe meine Frau im Praktikum kennengelernt. Das war das 4. Jahr in Liebenzell in der Ausbildung. Wir sind verheiratet, haben 5 Kinder, 4 erwachsene Kinder. Der jüngste ist auf dem Weg zum Erwachsenwerden, altersmäßig gesehen. Und 4 Enkelkinder. Ja, und wir sind jetzt seit 27 Jahren in der Schweiz und seit 20 Jahren bin ich im übergemeindlichen Lehrdienst tätig. Die Verbindung nach Sachsen ins Erzgebirge war schon immer da, obwohl ich selber nie in der DDR war. Aber von Kindesbeine auf in der Weihnachtszeit spielte das Erzgebirge immer eine Rolle. Und es ging von der Pyramide über die Lichterbogen, über die Engel und Bergleute bis hin zur Weihnachtskrippe, die uns damals eine Missionsschwester besorgt hat, die auch aus dem Erzgebirge gestammt hat. Und meine Eltern hatten immer Kontakt in den Osten, auch zu einzelnen Personen. Und mein Vater kam dann als nach Elbingerode oder nach ins Diakonissenmutterhaus Aue, wenn Gnadauer Konferenz war, von Westen und Osten sich der Vorstand getroffen hat. Und ich kann mich noch erinnern, während meiner Bibelschulzeit, da war der Vater von Matthias Dressler bei uns, als noch die Mauer stand. Und hat uns auch in Liebenzell eine Bibelstunde gehalten. Er war dort im Rahmen von Gnadau unterwegs gewesen. Und für mich ist es jedes Mal noch etwas Besonderes, nach Sachsen zu kommen, weil eine Wiedervereinigung auch für uns eigentlich unvorstellbar war. Man hat gedacht, in der Welt kann passieren, was möchte. Nordkorea und Südkorea können sich wieder vereinigen, aber doch nicht Deutschland. Wir haben dann 89 geheiratet im Hochzeitsurlaub. Da wurde der Aufstand auf dem Platz des himmlischen Friedens niedergeschlagen, in Peking damals. Und dann der 40. Jahrestag der DDR. Ich weiß noch, wie ich auf der Heimfahrt vom Dienst Erich gehört habe, wie er den Siegeslauf des Sozialismus gepriesen hat. Und wir haben die ganzen Wochen im Radio verfolgt immer, was passiert ist, die Montagsdemonstrationen, immer gedacht, gibt es jetzt ein Blutbad oder sonst etwas. Und dann kam ich am 8. November abends müde vom Dienst heim. Und es war einer der wenigen Tage, an denen ich kein Radio hörte. Normal informiere ich mich sehr viel und ich bin ins Bett gelegen. Und am nächsten Morgen gehe ich in mein Arbeitszimmer, mache das Radio an und höre, die deutsche Mauer ist auf. Ich musste sagen, mir sind damals die Tränen gekommen. Das bewegt mich bis heute noch zutiefst, weil das so unvorstellbar war, was damals passiert ist. Mit der Wiedervereinigung jetzt 30 Jahre zurück, über 30 Jahre zurück praktisch, die Wiedervereinigung 30 Jahre zurück, als die Mauer fiel. Und deshalb ist es für mich immer noch was ganz Besonderes, nach Sachsen zu kommen oder nach Thüringen zu kommen oder überhaupt in einem der östlichen Bundesländer sein, weil das wirklich was Unvorstellbares war. Und umso schöner, dass es heute ganz anders ist, obwohl wir in einer äußerst spannenden Zeit leben, wo vor 30 Jahren niemand gedacht hatte, dass es sich einmal in die Richtung entwickeln könnte, wie das heute ist. Aber das ist jetzt nicht mein Thema heute Abend. Das Thema heute Abend ist der Kampf um die Wahrheit. Und es geht um einige Verse aus dem Buch Judas, gibt ja nur ein Kapitel. Und ich möchte zunächst etwas zur Einleitung sagen, bevor ich den Text dann lese, mit dem wir uns beschäftigen. In unsere Gemeinde kommt auch ein Leichtathletiktrainer. Er war einmal selbst Leichtathlet gewesen, obwohl wir auch eine relativ kleine Gemeinde sind, verglichen mit anderen Gemeinden, die viel größer sind. Und da haben wir uns vor längerer Zeit einmal unterhalten über die afrikanische Dominanz bei den Laufwettbewerben, vor allem wenn es dann um Mittelstrecke und Langstrecke geht, um die Weltspitze. Und ich habe ihn auch gefragt, was er meint, woran das liegt, dass die Afrikaner da alles dominieren, 5000 Meter, 10.000 Meter und so weiter. Und er hat dann verschiedene Dinge genannt, auch von der Sportmedizin, von der Anatomie, die man vermutet. Aber ein Faktor, der blieb mir hängen, der hängt mit unserem Thema zusammen, der blieb mir hängen. Und er hat gesagt, das hat etwas mit Leidensbereitschaft zu tun. Und dass bei uns in Westeuropa die Leidensbereitschaft immer mehr verloren geht. Und man nicht mehr bereit ist, wirklich auch wenn es um sportliche Dinge geht, oft über die Leidensgrenze hinauszugehen. Und über die Schmerzgrenze hinauszugehen. Und dann hat er mir erzählt, wie Eltern zu ihm kommen und ihre Kinder anmelden fürs Leichtathletiktraining. Und er sagte, sie sehen dann alle schon kleine Weltmeister in ihren Kindern. Und dann ging er im Winter im Schnee laufen. Das ist ja das Beste, was man tun kann. Das ermüdet wie sonst nichts, wenn es 30, 40 Zentimeter Schnee hat. Trainieren. Und danach kamen schon die ersten Beschwerden von den Eltern. Man könnte doch die Kinder nicht so schinden. Oder so anstrengen. Dann hat er gesagt, genau das ist unser Problem, auch in sportlicher Hinsicht, die fehlende Leidensbereitschaft, die sich durch den Wohlstand immer mehr rau macht. Und das gilt jetzt nicht nur für den sportlichen Bereich, sondern das ist ein prinzipielles Kennzeichen unserer wohlstandstrunkenen Zeit, in der wir leben. Wir werden ständig umgeben von dem ganzen Wellness-Gesäusel. Uns wird immer Puderzucker um die Ohren geblasen und vorgegaukelt, dass es so etwas gäbe wie ein schmerz- und leidensfreies Leben. Und ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, das färbt auf unser geistliches Leben an. Und auch als Nachfolger Jesu denken wir dann, es könnte Nachfolge geben ohne Kampf, Nachfolge ohne Leiden, Nachfolge spannungsfrei, so ein Nachfolge mit einem knitterfreien Seelenleben. Und man meint, das Wichtigste wäre, dass man nach einem entsprechenden Hormonspiegel strebt, dass es einem immer gut geht, dass man gut drauf ist, sich ständig wohlfühlt, dass das Wichtigste für die Nachfolge Jesu wäre. Und dann kommt noch etwas dazu. In unserer sogenannten postmodernen Zeit, da werden wir vom Zeitgeist regelrecht bekifft. Was meine ich damit? Es gibt scheinbar keine absolute Wahrheit mehr. Es gibt scheinbar keine festen Standpunkte mehr. Vor einigen Jahren starb ja Altkanzler Helmut Schmidt, damals von Westdeutschland Bundeskanzler. Und als er bekannt war, dass er gestorben ist und so weiter, da habe ich mit einem meiner Söhne mal so YouTube-Clips angeschaut aus den 70er Jahren, als Willy Brandt und Herbert Wehner und Helmut Schmidt auf der einen Seite und auf der anderen Seite Franz Josef Strauß und Helmut Kohl und andere Politiker im Westen diskutiert haben. Da ging es zur Sache. Da waren feste Standpunkte, da hat man sich bildlich gesprochen die Klingen gekreuzt, da ging es richtig zur Sache. Das kennt man heute aus der Politik gar nicht mehr. Markige Worte, mit denen man seine Standpunkte markiert hat. Jetzt interessant, was hat einer meiner Söhne gesagt, der das ja alles nicht mehr erlebt hat. Als wir das fertig geschaut haben, sagt er zu mir, Papa, das waren wenigstens noch richtige Männer gewesen. Und das ist genau unser Zeitgeist heute. Geht nur noch, dass man sich gegenseitig stehen lässt und so weiter. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Und das reicht bis in die Gemeinde Jesu hinein. Alles wird immer mehr eine relative Ansichtssache. Man sagt etwas von der Bibel und dann heißt es ja, du siehst es so, aber ich sehe das anders. Alles wird relative Ansichtssache. Man beruft sich zwar noch prinzipiell auf die Bibel, aber wehe, wenn man sagt, dass Aussagen in der Bibel absolut sind. Man darf zu einem Teil auch noch klare Standpunkte vertreten. Aber wenn man hinter die Standpunkte ein Ausrufezeichen setzt, dann ist manchmal der berühmte Ofen schon aus. Heute sagt man ja, das ist doch viel wichtiger, wie so absolute Standpunkte, dass wir miteinander im Gespräch bleiben oder mit Andersdenkenden im Gespräch bleiben oder dass wir voneinander lernen. Und so wird mit der vernichtenden Glut eines falschen Einheitsverständnisses die Wahrheit immer mehr geschwärzt in der heutigen Zeit. Und irgendwie werden wir von diesen Rauchschwaden alle umnebelt, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und was jetzt Judas in seinem Brief schreibt, vor allem in Vers 3 und 4, auch der ganze Brief, das passt scheinbar nicht mehr in unsere heutige Zeit. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns mit solchen Bibelstellen beschäftigen. Nur durch das kraftvolle Gotteswort können wir einen klaren Blick behalten und klare Sinne bewahren in der heutigen Zeit. Und ich lese aus Judas, er hat ja nur ein Kapitel, Vers 1 bis 3. Und ich sage dazu, der Judasbrief wurde von einem der leiblichen Söhne von Maria und Josef geschrieben. Genauso wie der Jakobusbrief. Hat also nichts mit Judas Iskariot zu tun, sondern der Judas war ein Bruder unseres Herrn gewesen. Und Judas schreibt dort ab Vers 1, und dann geht es um Vers 3 bis 4. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Soweit. Und dann noch der Vers 4 dazu, Entschuldigung. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Soweit diese ersten vier Verse. Es geht um Vers 3 und 4 des Judasbrief. Und ich möchte Ihnen zwei Gedanken dazu nennen heute Abend. Der erste Gedanke ganz einfach, kämpfen, warum? Das ist die Frage, warum spricht Judas von einem Kampf? Und dann die zweite Frage, kämpfen wozu? Oder man kann auch sagen, kämpfen für was? Für was kämpfen wir eigentlich? Zunächst der erste Gedanke, kämpfen, warum? Ich habe schon gesagt, was Judas hier schreibt, das steht unserem heutigen Lebensgefühl und manchmal auch unseren Vorstellungen von Nachfolge, die damit verbunden sind, völlig entgegen. In Christus ist uns die ganze göttliche Fülle geschenkt, Epheser 1. In ihm sind wir gesegnet mit allen himmlischen Segnungen. Wir können nie mehr haben wie Christus selbst. Das ist das eine. Und das andere, was wir im ganzen Neuen Testament finden, und trotzdem ist die Nachfolge Jesu mit Kampf verbunden, mit Anfechtung verbunden und mit Leid verbunden. Und in seinem letzten Brief, wir können auch sagen, in seinem geistlichen Vermächtnis, ermutigt der Apostel Paulus und ermahnt seinen geistlichen Ziehsohn Timotheus zur Leidensbereitschaft. Das taucht immer wieder auf im zweiten Timotheusbrief. Leide mit, sei bereit, die Leiden zu tragen und so weiter. Leidensbereitschaft für das Evangelium und im Kampf für das Evangelium. Und dabei geht es nicht nur um Leiden von außen, die damals unter Nero auch da waren für die Gläubigen, sondern auch Leiden innerhalb der Gemeinde in dem Kampf für die Wahrheit. Von beidem spricht Paulus in seinem letzten Brief. Das ist mit dem Schlüsselwort in diesem Brief. Leide mit, sei bereit, Leiden zu tragen. Kampf und Nachfolge gehören in der Bibel untrennbar zusammen. Da können wir sagen, diesbezüglich, da malt die Bibel wirklich schwarz-weiß. Auch wenn man das heute nicht mehr hören möchte, wo man immer nur von einer bunten Gesellschaft spricht. Aber bei diesen Themen, bei den grundlegenden Themen, da malt die Bibel schwarz-weiß. Auf der einen Seite haben wir den lebendigen Gott in der Bibel. Auf der anderen Seite haben wir den Widersacher Gottes. Auf der einen Seite haben wir das Reich des Lichts, auf der anderen Seite haben wir das Reich der Finsternis. Und in der Bibel geht es immer um Wahrheit oder Lüge. Es geht um Gnade oder Gericht. Es geht um Sünde oder den Willen Gottes. Wegführungen oder Verführung, geistlich oder fleischlich, Wachstum oder Stagnation und Rückgang, Sieg oder Niederlage. Das stellt uns Gottes Wort vor Augen. Und aus diesem Grund gehört Kampf zu unserer Nachfolge. Und wir dürfen diesen Kampf aber, wenn wir zu Christus gehören, auf der Seite des Siegers kämpfen. Und Paulus sagt uns im Epheserbrief, dass uns dazu die ganze geistliche Waffenrüstung gegeben ist, die wir in Anspruch nehmen sollen. Aber wenn wir meinen, es ginge auch ohne Kampf, oder wir könnten dem Himmel fröhlich entgegenschlendern oder entgegentanzen, dann sind wir schon dem geistlichen Schlendrian zum Opfer gefallen und verlieren alles. Der Kampf gehört dazu, weil die göttliche Wahrheit vor der Wiederkunft Jesu, ich meine die ganze Zeit davor, ununterbrochen angegriffen wird. Das können wir durch die ganze Kirchengeschichte sehen. Und daran ändert auch unser äußeres Wohlergehen nichts in Europa, dass auch heute die göttliche Wahrheit ununterbrochen angegriffen wird. Und wenn wir diese beiden Verse im Zusammenhang lesen, scheint der Aufruf zum Kampf für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zunächst erstaunlich. Jetzt kann man fragen, ja warum erscheint es erstaunlich? Judas schreibt davon, dass wir allen Fleiß einsetzen sollen, oder dass er all seinen Fleiß einsetzt, um über unser gemeinsames Heil zu schreiben. Das ist der Ausgangspunkt für seinen Brief gewesen. Schlachter 2000 übersetzt, dass es ihm ein großes Anliegen ist, von dem gemeinsamen Heil zu sprechen. Die gemeinsame Rettung, die uns in Christus gegeben ist, das meint der Begriff Heil. Und dann kommt im selben Atemzug der Aufruf zum Kampf für den Glauben. Und das ist noch nicht genug. Wenn wir diesen Brief einmal etwas genau analysieren, können wir feststellen, 17 der 25 Verse von diesem Brief sind rein apologetischer Art. Das heißt, 17 der 25 Verse warnen vor Verführung, sie warnen vor falschen Lehren, sie warnen von damit verbundenen Gefahren. Das ist etwas mehr als zwei Drittel des Briefes. Heute würden wir leichtfertig fragen, ja, muss Judas so negativ sein? Muss Judas so destruktive Themen behandeln, dass er zwei Drittel davon auf Apologetik verwendet? Wie passt das zusammen mit dem gemeinsamen Heil, wenn er sagt, er möchte vom gemeinsamen Heil, von der Rettung schreiben? Eben wenn wir Heil hören, denken wir zu Recht an die gute Nachricht im Evangelium. Und dann sind wir ganz schnell bei auferbauenden Themen. Ich weiß noch, zu meiner Teenagerzeit, da gab es diesen riesengroßen Aufkleber, Jesus liebt dich. Das war so damals dieses Lebensgefühl gewesen in den 70ern. Dann denken wir daran, Jesus liebt dich. Heil, da denken wir an die Gnade Gottes, an seine Barmherzigkeit, an den guten Hirten, an ein erfülltes Leben. Und das stimmt alles, das ist nicht verkehrt. Aber wenn Judas sagt, er möchte vom Heil schreiben, da denken wir doch nicht an Gottlose, an Schandflecken, von denen er in diesem Brief spricht, oder vom Weg Kains und vom Irrtum Bileams, von Schändlichkeit und Finsternis. Jetzt könnte man fragen, ja, wollte Judas vielleicht in diesem Sinn schreiben, wie ich das gerade gesagt habe, dass er nur erbauende Dinge betonen wollte. Und dann kamen ihr Lehrer dazwischen und dann hat er halt seine Absichten geändert. Also er möchte vom Heil schreiben und dann war plötzlich was, dann schreibt er doch etwas ganz anderes. Und eine solche Erklärung, das mag einleuchtend sein, aber die trifft nicht den Kern des Judasbriefs. Judas schreibt in Vers 20 und 21 tatsächlich vom Glauben, von der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes und dem ewigen Leben. Und in Vers 24 lesen wir mit anderen Worten von der Bewahrung und Macht unseres Herrn. Und in Vers 25 von seiner Größe und Herrlichkeit. Aber zu unserem Heil, zu unserer Errettung gehört auch die Abgrenzung und die Verteidigung der Wahrheit gegen Angriffe. Das Entlarven von Lügen und Sünde, das Benennen und Warnen vor Irrlehren und Irrwegen, das gehört auch zu unserem gemeinsamen Heil. Und aus diesem Grund nannte Spurgeon damals seine Zeitschrift auf Deutsch übersetzt Kelle und Schwert. Das erinnert an Nehemia. Beides gehört zum Teil. Kelle, die Auferbauung, geistliches Wachstum, aber auch die Verteidigung des Glaubens und das Ablehnen von falschen Lehren und Einflüssen. Und so macht der Apostel Paulus in seinen Briefen den lebendigen Gott, den Reichtum in Christus und die Gnade Gottes ganz, ganz groß. Denken wir an den Römerbrief, an den Galaterbrief, an andere Briefe. Aber das hielt Paulus nie davon ab, falsche Lehren und Irrtümer klar beim Namen zu nennen und die Verführung und Lüge mit Hilfe der göttlichen Wahrheit aufzudecken und zu entlarven. Und neben der Ermunterung und seiner aufbauenden Schreibweise finden wir bei Paulus genauso Ermahnungen und sehr klare Warnungen, wo jeder wusste, wer mit gemeint ist. Und ganz ehrlich, wenn wir das lesen, da rollen sich uns manchmal heute die Zehennägel. Da denken wir, ja, kann man das so sagen, wenn man das so liest? Ganz deutlich hat Paulus von diesen Dingen gesprochen. Und es ist kein biblisches Denken, sondern Vernebelung durch den Zeitgeist, wenn wir meinen, dass nur eine positive und in diesem Sinn auferbauende Verkündigung genügt. Das ist wichtig, das hat seinen Platz. Aber wenn wir meinen, auf den Kampf für den Glauben, wie ihn Judas hier beschreibt, verzichten zu können, dann wird das gefährlich. Und dann geht es uns wie mir als Junge im Garten. Umgegraben habe ich gern. Das war so ein Kraftakt gewesen. Da konnte man immer sehen, was man getan hat. Also umgegraben habe ich gern im Garten. Pflänzlein pflanzen und gießen, das habe ich auch noch gern getan. Und dann hat es ein bisschen nachgelassen. Das Unkraut oberflächlich weghacken, das habe ich auch noch gern getan. Da musste man sich nicht so arg bücken, gell? Dann war es abgehackt, aber die Wurzel war immer noch drin gewesen. Aber so richtig mit den Fingern in der Erde wühlen, dem Unkraut an der Wurzel zu Leibe rücken, richtig gründlich, das habe ich nicht so gern getan. Es kann ja sein, dass man da direkt in Berührung mit Regenwürmer kommt oder mit anderem Geschmeiß, was in der Erde ist. Und das habe ich da nicht so gern gehabt. Nun, was war jetzt das Ergebnis von meiner positiven Pflegehaltung im Garten gewesen? Natürlich waren am Ende die Pflanzen überwuchert, weil das Unkraut nicht richtig rausgerissen wurde. Ich habe zu früh gelebt, wäre ich einige Jahrzehnte später geboren, würde ich heute vielleicht als Pionier des ökologischen Gartenbaus gelten, ich weiß es nicht. Aber Sie verstehen, was Sie sagen wollen. Das hat alles gewuchert und die Pflanzen dann kaputt gemacht. Judas ruft die Gläubigen zum Kampf für den Glauben auf, als auf ihnen von ihrem gemeinsamen Heil spricht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eine weitere Gefahr erwähnen. Das eine, dass man meint, man muss das Falsche nicht aufzeigen und beim Namen nennen, denken Sie an das Beispiel aus dem Garten. Und jetzt noch eine weitere Gefahr, die manchmal nicht richtig durchschaut wird. Es geht zunächst darum, dass wir in allen Auseinandersetzungen geistlich kämpfen. Paulus sagt nicht nur, kämpfe den Kampf des Glaubens, sondern er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und nicht einfach wie so eine Dampfwalze alles platt machen, bis keiner mehr zuckt. Judas spricht hier Gläubige an, die in der Gefahr standen, verführt zu werden. Und interessant, er spricht sie auch mit Geliebte an. Und er ruft später in seinem Brief dazu auf, zwischen den Irrlehrern und solchen, die durch die Irrlehrer ins Zweifeln kommen, zu unterscheiden. Aber, jetzt kommt das andere, trotzdem nennt er die Dinge beim Namen. Und nun zu dieser Gefahr, von der ich spreche, die zweite Gefahr. In der heutigen Zeit ist es wichtiger geworden, wie man etwas sagt, wie das, was man sagt. Ich sage es nochmal. In der heutigen Zeit ist wichtiger geworden, wie man etwas sagt, wie das, was man sagt. Anders ausgedrückt, die Verpackung ist wichtiger wie der Inhalt. Und das schlimmste Verbrechen, in Anführungszeichen, welches man begehen kann, ist, dass sich jemand verletzt fühlt. Was man immer unter Verletzung verstehen mag. Und damit werden alle zum Schweigen gebracht. Ich muss nur zu jemandem sagen, du hast mich verletzt, dann ist er schachmatt gesetzt. Dann darf er mir nichts mehr sagen. Und damit sind dann alle zum Schweigen gebracht. Und jetzt müssen wir immer sehen, es ist nun mal eine Eigenschaft der göttlichen Wahrheit, dass sie nicht nur verletzt, ich meine da jetzt nicht ein rübelhaftes Verhalten, das ist doch mal etwas anderes, aber die göttliche Wahrheit verletzt nicht nur, sondern sie zerschneidet regelrecht. Sie durchdringt sogar Geist und Seele, Mark und Bein. Lesen wir in Hebräer 4. Also das zweischneidige Schwert von Gottes Wort ist schärfer wie die Opfermesser, die man verwendet hat, um die Tieropfer im Tempel zu zerlegen. Die gingen nur bis zu den Knochen, konnten die Gelenke auseinandernehmen, aber die gehen durch. Bis Mark und Bein wird getrennt durch Gottes Wort. Und das kann sehr wohl verletzen, weil es dann heilen möchte. Es gab, als ich noch Kind war, ein Missionsbuch, das hieß das heilende Messer. Eine Missionsgeschichte, genau auf einem Missionsfeld in der dritten Welt, ein Junge, der operiert werden sollte, der Arzt hat ihm gesagt, er muss ihm etwas rausschneiden und dann ist er davon gelaufen, weil er Angst hatte vor dem Messer, bis er begriffen hat, nur wenn ich verletzt werde, kann ich geheilt werden von meiner Sache, die ich habe. Martin Luther war ein Werkzeug, das unser Herr in außerordentlicher Weise gebraucht hat. Aber er war auch ein Mensch mit Fehlern und Schwächen, wie wir alle. Und an einigen Stellen hat er in seinem Kampf für die Wahrheit auch über das Ziel hinausgeschossen, so wie wir eben alle unvollkommene Menschen sind. Aber jetzt müssen wir das andere sehen. Was wäre aus der Reformation geworden, wenn Luther sich in den Bahnen einer evangelikalen Correctness bewegt hätte? Bei der inzwischen die Verpackung wichtiger ist wie der Inhalt. Bei der wichtiger ist, wie man etwas sagt, wie das, was man sagt. Luther hatte den Mut, auch wenn er manchmal sehr kantig war, sich in den Gegenwind zu stellen. Ganz deutlich für die göttliche Wahrheit zu reden. In dem Wissen, dass es nicht dass dadurch nicht seine Beliebtheit steigert, dass er da nicht mehr Anerkennung bekommt in Rom oder sonst wo, sondern dass er kräftige Beulen und Kratzer von diesem Kampf davontragen wird und davongetragen hat. Und im Gegensatz dazu stehen wir heute oft in der Gefahr, unseren Kopf zurückzuziehen, wenn Gegenwind kommt. Lieber das oberflächliche Make-up unserer Beliebtheit und unsere Anerkennung makellos zu halten, als auch Beulen und Kratzer im Kampf um die Wahrheit davonzutragen. Der Prophet Amos, gehen wir ins Alte Testament, er spricht am Anfang seines 5. Kapitels von Gottes Ruf zur Umkehr damals. Und in diesem Zusammenhang werden der Abfall und die Sünde Israels erwähnt. Interessant, unter einer ganz frommen Kulisse, großartige Feste, die gefeiert wurden und. Und dann folgt ein ganz interessanter Vers, der jetzt aus dem Buch Amos nicht so bekannt ist. Amos 5, Vers 13. Jetzt kann man diesen Vers, ich werde ihn gleich lesen, so verstehen, dass der Kluge zu gewissen Dingen schweigt, weil alles Reden nichts mehr nützt. Man auf ihn sowieso nicht mehr hört. Und das kennen wir ja aus den Sprüchen. Schweigen kann wirklich ein Zeichen göttlicher Weisheit sein. Wenn man merkt, bringt sowieso nichts, der andere möchte gar nicht hören und so weiter. Menge übersetzt in diesem Sinn, dass wer klug ist, schweigt. In der Schlachter 2000 steht, darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Und dieser Vers ist eine Stelle, die tatsächlich sehr schwer zu übersetzen ist. Und am meisten hat mich hier die Auslegung von Martin Holland ins Andenken gebracht, zum Buch Amos. Er sieht diese Aussage nicht als etwas Gutes an, wie im Buch der Sprüche eben das gut sein kann, dass man schweigt. Sondern Martin Holland schreibt, ich zitiere ihn, sogar die Frommen, die Priester, die es wissen müssten, die Bibelkundigen, sind verblendet, ja verstockt. Ein Phänomen, das es zu der bösen Zeit gibt. Es ist die Zeit, da der Zeitgeist die Menschen verführt. Also die, die es wissen und sagen, müssen sogar sie schweigen, schreibt Martin Holland in der Wuppertaler Studienbibel. Ein Phänomen des Zeitgeistes, der die Menschen verführt. Anders ausgedrückt, die Klugen sind durch den Zeitgeist gelähmt, dass sie schweigen, wo sie eigentlich reden müssten. So wie der Prophet Amos redete als Gegenbeispiel. Und ist das nicht ein Teil unseres evangelikalen Desasters heute, wenn ich das einmal so sagen darf? Geblendet und beeindruckt vom Zeitgeist befinden wir uns auf dem Rückzug auf immer mehr Kampffeldern, wo man vor Jahrzehnten noch für die Wahrheit gekämpft hat. Vor lauter Sorge, dass wir uns nicht korrekt räuspern oder dass irgendjemand aufheulen könnte, ich sage es mal etwas zugespitzt, wie furchtbar er sich verletzt fühlt und so weiter, werden wir immer stiller und schweigen, wo wir etwas sagen sollten. Und wir haben zwar noch biblische Grundüberzeugungen, aber der Kampf für diese Überzeugungen wird immer leiser. Und wenn wir noch fechten, dann am besten, lass mich das mal so sagen, mit der Friedenspfeife statt mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert von Gottes Wort in der Hand. Nur damit wir keine Kratzer in diesem Kampf abbekommen. Judas musste damals schon die Gläubigen ermahnen, und die kannten noch alle die Apostel. Und er musste damals schon die Gläubigen ermahnen, für den Glauben zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob man auch bei euch im Erzgebirge weiß, was ein Stehgeiger in einer Fußballmannschaft ist, sogenannten Stehgeiger. Das ist ein Spieler, der technisch sehr gut ist, aber der nicht kämpft, der so ab und zu über den Platz trabt, um einige tolle Pässe zu schlagen oder Flanken oder ein Dribbling, und dann ist wieder Ruhe und die anderen kämpfen. Stehgeiger sagt man zu Spielern, die nicht bereit sind, bis zur völligen Erschöpfung, bis zur Schmerzgrenze zu kämpfen. In der Medizin wird der Begriff Agonie für den Todeskampf eines Menschen verwendet. Auch für die Ängste und Anfechtungen, die damit verbunden sind. Und die Bibel spricht von Agonie, wenn es um den Kampf des Glaubens geht. Das heißt, er kann es wirklich bis zur Schmerzgrenze gehen. Und dieser Kampf nimmt in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu nicht ab, sondern zu. Auch ohne, dass wir spekulieren, aber von der Bibel her ganz klar, dieser Kampf nimmt zu, je näher wir dem Kommen unseres Herrn kommen. Auch wenn überall nur noch von Wellness, Einheit und Liebe die Rede ist. Und entbunden von diesem Kampf werden wir erst sein, wenn uns der Herr durch den Tod zu sich ruft, oder was ich hoffe, wenn wir die Entrückung erleben und er uns zu sich nimmt und endgültig vollendet. Und damit kommen wir zum zweiten Kämpfen für was? Ich sprach davon, dass wir in der Gefahr stehen, nicht mehr zu kämpfen. Es gibt aber auch die andere Gefahr, dass wir in falscher Weise kämpfen. Und vor allem kämpfen wir in falscher Weise, wenn es um uns selbst geht. Vielleicht, weil wir in diesem Kampf für die Wahrheit Schrammen davontragen. Wir fühlen unseren Stolz oder wir fühlen uns selbst furchtbar verletzt, wenn wir das auch offen nicht zugeben. Vielleicht, weil in diesem Kampf unser Stolz eins auf den Deckel bekommen hat, wie man so schön sagt. Und dann kämpfen wir nicht mehr, sondern dann werden wir plötzlich zu Stehgeigern, um diesen Begriff noch einmal zu gebrauchen. Ich meine, ein Geiger, der schön Musik spielt, ist was Wunderbares, den möchte ich damit nicht diskreditieren, aber versteht, was ich meine beim Fußballspiel. So einer, der nur noch dasteht. Oder wir sind plötzlich keine Stehgeiger mehr, wenn es um unseren stolzen Egoismus geht, nicht um die Wahrheit, unseren stolzen Egoismus, dann können wir plötzlich rennen, grätschen und Notfall auch beißen, was ja auch schon einige Fußballspieler getan haben. Selbstverteidigung bis zur Erschöpfung. Und wir führen geistlich gesehen einen schmutzigen Kampf, weil es nur um unser Ego geht, aber nicht den geistlichen Kampf, von dem die Bibel spricht. Es gab Auseinandersetzungen, bei denen oder nach denen ich mich auch schon vor dem Herrn beugen musste, weil ich gemerkt habe, da war nicht richtig, wie du gekämpft hast und warum du gekämpft hast. Judas ermahnt uns, für den ein für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen, nicht für uns selbst zu kämpfen, sondern für den ein für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben. Und da stellt sich die Frage, ganz einfache Frage, wissen wir überhaupt noch, was Glauben ist in der Bibel? Sagen wir automatisch, ist doch klar. So klar ist es nicht. Die Begriffe wie Glaube, Gnade und Sünde werden oft gebraucht und viele wissen gar nicht mehr, was sich das bedeutet. Vor einigen Jahren glaubten und hofften die Fußballfans im Erzgebirge, dass Erzgebirge Aue den Aufstieg in die Bundesliga schafft. So sah es zumindest nach der Herbstmeisterschaft in der zweiten Liga aus. Ich glaube, waren sie Zweiter gewesen oder Dritter, und da hat man gehofft, geglaubt, Erzgebirge Aue schafft den Aufstieg in die Bundesliga. Und sie haben es nicht geschafft. Ist das der Glaube, von dem die Bibel spricht? Ich glaube, ich hoffe, dass Erzgebirge Aue aufsteigt, oder ich glaube, hoffe, dass Bayern München oder Borussia Dortmund oder sonst jemand deutscher Meister wird. Das ist nicht der Glaube in der Bibel. Glaube ist eine feste Gewissheit, die nicht aus meinen Gefühlen kommt, sondern aus Gottes Wort kommt. Ich habe ein paar wenige Exemplare von dem Büchlein hinten liegen, wirklich gerettet. Es geht um die Frage der Heilsgewissheit. Wir müssen Heilsgewissheit haben, nicht ich glaube, dass Erzgebirge Aue aufsteigt, ich glaube, dass ich in den Himmel komme. Ich muss wissen, dass ich ein Kind Gottes bin und dass Christus für mich bezahlt hat. Dass er mich gerettet hat im Tod und im Leben. Und ich muss das aus seinem Wort wissen und durch seinen Geist und nicht wegen meiner Gefühlslage, die jeden Tag anders sein kann. Sie dürfen die Bücher beiden hinten, die aufliegen, mitnehmen. Das geht auf Spendenbasis. Sie dürfen auch alle Zeitschriften mitnehmen. Das ist alles umsonst, ist nur als kleine Anmerkung. Aber viel wichtiger, was heißt Glauben in der Bibel? Was heißt Gnade in der Bibel? Meint Rom dasselbe, wenn Rom von Glauben und Gnade spricht? Oder hat es eine ganz andere Füllung? Das wissen viele schon gar nicht mehr. Dass es da ganz große Unterschiede gibt, die in der Reformation begründet sind. Was Glaube heißt und was Gnade heißt und wie man diese Inhalte gefüllt hat, wissen wir, was Sünde wirklich ist. Nicht nur einzelne Taten, sondern unsere völlige Verlorenheit vor dem lebendigen Gott. Oder geben wir uns mit irgendwelchen Worthülsen zufrieden? So wie jenes Kind, dass bei den Schulaufgaben seinen Vater fragte, der jeden Tag der Zeitung las, Papa, was ist eine Residenz? Vater hat die Zeitung runtergelegt und dann sagte er zu seinem Sohn, eine Residenz ist eine Residenz und wenn du nochmal so blöd fragst, dann gibt's eine. Versteht er, der Vater hat's auch nicht gewusst. Wissen wir, was Glauben ist und was Gnade ist? Oder gebrauchen wir einfach nur Begriffe und kennen die Inhalte gar nicht mehr? Und die wirkliche Kenntnis biblischer Inhalte nimmt in unserer heutigen Zeit rapide ab. Ich habe es gesagt, und wenn die katholische Kirche dann viel von Glauben und Gnade und Jesus aufnehmen spricht, freuen sich viele und merken gar nicht, dass ein ganz anderer Inhalt damit verbunden ist, wie wir ihn aus der Bibel kennen. Ich kann Ihnen auch das Buch empfehlen von Wolfgang Nestvogel, Wann ist der Christ ein Christ, wo genau auf die Frage der Rechtfertigung eingeht. Es ist so wichtig, dass wir von der Bibel her wirklich wissen, was wir glauben. Mit Glauben meint Judas hier eine abgeschlossene, fertiggestellte Sache. Ein für allemal überlieferter Glauben. Und damit stehen wir direkt bei der Bibelfrage. Francis Schaeffer hat in seinem letzten Buch, bevor er gestorben ist, er war ja ein Apologet gewesen, geschrieben, dass bis vor 200 Jahren praktisch jeder Christ, egal wozu er sich gezählt hat, von der vollständigen Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Bibel überzeugt war. Auch die katholische Kirche. Und Schaeffer schreibt, das Problem war nicht, dass sie die Unfehlbarkeit der Bibel geglaubt hat, sondern dass sie andere Lehren auf die gleiche Stufe gestellt hat. Das ist jetzt aber eine andere Sache. Aber bis vor 200 Jahren hat jeder, der sich ein Christ nannte, an die Unfehlbarkeit der Bibel geglaubt, dass Gottes Wort irrtumslos ist. Auch wenn der Glaube manchmal durch zusätzlichen falschen Lehren verfälscht wurde. Die Bibel war die göttliche Offenbarung, sein irrtums- und fehlerloses Wort, auch in geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Fragen. Und durch die Aufklärung und den Rationalismus begannen diese Grundüberzeugungen immer mehr zu bröckeln. Und das kam dann in die liberale Theologie hinein, an den staatlichen Universitäten. Und schließlich wurde mit der Zeit auch die evangelikale Bewegung davon mehr und mehr erfasst. Während sich vor Jahrzehnten einige Vertreter bibelkritisch äußerten, hat vor einigen Jahrzehnten die Mehrheit der Evangelikalen immer noch an die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift geglaubt. Und heute ist es genau umgekehrt. Heute ist es die Minderheit, die das noch glaubt. Und sind immer mehr, die sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort, aber sie enthält Fehler und in diesem Zusammenhang. Und deshalb dürfen wir uns nicht mit so verwaschenen Aussagen abgeben, dass die Bibel oder dass Gottes Wort das Wichtigste ist. Da muss nachgefragt werden, was meinst du damit? Ist für dich die Bibel die abgeschlossene göttliche Offenbarung oder enthält sie nur die göttliche Offenbarung? Im Erzgebirge habt ihr die Bergwerke. Und wenn da Erz drin war, da musste das noch ausgeschmolzen werden von den Steinen. Und versteht ihr, wenn die Bibel die göttliche Offenbarung hält, da muss man die Wahrheit rausschmelzen und das andere ist halt nicht wahr. Aber die Bibel enthält nicht die göttliche Offenbarung. Die Bibel ist die göttliche Offenbarung. Wie ein reines Stück Gold. Die Bibel ist die göttliche Offenbarung. Wir haben in der Gegenwart die Auseinandersetzung im deutschen Evangelikalismus, ob das die Deutsche Evangelische Allianz ist oder ob das der Gnadauer Verband ist, jetzt auch durch das Buch von Martin Grabe noch einmal forciert über das Thema Homosexualität. Und im Prinzip geht es bei diesem Thema um ein unterschiedliches Bibelverständnis. Das ist der Ansatzpunkt. Und nicht, dass man das halt so oder so sehen kann oder früher anders gesehen hat. Es geht um ein unterschiedliches Bibelverständnis. Auch wenn das nach außen ganz anders dargestellt wird. Wir müssen an dieser Stelle wissen, was wir glauben. und müssen entgegen allen gutklingenden Weichspielversuchen an dem Wort aus 2. Timotheus 3, 16 bis 17 festhalten. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gutes Werk ausgerüstet. Und dieser Kampf für die Irrtumslosigkeit der Bibel findet aber nicht nur in entsprechenden Diskussionen und Auseinandersetzungen statt. Er betrifft unser ganzes Leben. Andere Menschen sollen trotz aller Schwachheit, trotz unserem Versagen an uns etwas sehen können, was es heißt, dem göttlichen Kraftwort ganz zu vertrauen und zu glauben und durch dieses Wort verändert zu werden. Judas schreibt hier nicht, dass wir an den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben glauben sollen oder daran festhalten, das ist alles richtig. Hier steht da, wir sollen dafür kämpfen. Und dazu gehört, ihn zu verteidigen und falsche Lehren aufzudecken und abzuwehren. Und jetzt kommt die Begründung. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, so wie ein guter Agent in ein fremdes Land unentdeckt eindringt. Günter Guillon war ja der Meisterspion der Stasi in der BRD gewesen. Und wo hat er sich eingeschleust? Ins persönliche Umfeld von Willy Brandt, dem Bundeskanzler. Infiltriert, völlig unentdeckt, bis dann eines Tages alles aufgeflogen ist. Mitten in die Schaltzentrale der damaligen Bundesrepublik. Der Apostel Paulus hat ebenfalls an mehreren Stellen ausdrücklich vor solchen Entwicklungen gewarnt. Nicht nur Judas. Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 30. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden. Die kommen von außen und werden die Herde nicht verschonen. Und jetzt kommt das Zweite. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Nun, es geht nicht darum, dass wir jeden und alles beurteilen. Wir haben ein Beispiel in der Bibel. Als Paulus und Barnabas sich wegen Johannes Markus trennten, da ging es nicht um falsche Lehren, sage ich dazu, sagt die Bibel nicht, wer ist geistlich und ungeistlich gewesen. Die Bibel lässt es so stehen. Mit Paulus ging es weiter als dem auserwählten Werkzeug Gottes. Aber was später aus Johannes Markus geworden ist, zeigt, dass auch ein Barnabas nicht ganz daneben lag. Also wir müssen nicht denken, immer alles bis ins Kleinste beurteilen zu können. Wir müssen manche Dinge auch dem Herrn überlassen können. Aber dass wir uns bewusst sind, dass die, wovon Judas schreibt, dass das, wovon Judas schreibt, Realität ist und wir uns nicht mit einem falschen christlichen Gutmenschentum einlullen lassen. Auch unser Herr hat in Matthäus 7 vor den Wölfen im Schafspelz gewarnt und dann die Frucht als Echtheitszeichen genannt. Wohlgemerkt nicht Frucht im Sinn von großartigen Zahlen, sondern es geht um ein ganz praktisches Leben, das durch den Willen Gottes verändert ist, durch das Wort Gottes. Irgendwelche Sekten, fernöstliche Religionen oder andere Gruppierungen sind das eine. Aber im Judasbrief geht es nicht um Angriffe von außen, sondern eine Infiltration der Gemeinde von innen. Es geht im Kern um eine Zerstörung des Heils, von dem er schreibt, der Rettung, wie es die Bibel lehrt. Judas spricht von Gottlosen, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Und hier wird die Gnade Gottes indirekt in einem Atemzug mit der Verdorbenheit des Menschen genannt. Keine Sünde ist zu groß, dass sie vergeben werden könnte. Keine, das gibt's nicht. Das Blut Jesu reicht für alle Sünden aus. Aber hier geht's um etwas anderes. Gnade, um ein sündiges Leben zu rechtfertigen. Das ist was ganz anderes wie Gnade in der Bibel. Wenn man von der Gnade spricht, dass man bleiben kann, wie man will, tun kann, was man will, ohne sich verändern zu lassen. Und wie oft wird die Gnade heute als ein Rechtsanspruch des Menschen verkündigt? Genauso wie wenn ich mein versichertes Auto an einer Mauer streife, dann habe ich das Recht, dass mir der Schaden erstattet wird. Als ein Rechtsanspruch des Menschen. Oder die Gnade als ein billiger Freifahrschein in den Himmel. Hauptsache, du hast mal eine Entscheidung getroffen, du hast dich bekehrt. Ganz egal, wie du dann lebst, ob du als Drogendealer weiterlebst, als Playboy oder als Terrorist, ich überspitze extra. Hauptsache, du hast mal eine Entscheidung getroffen. Die Gnade ist ja so groß. Das mag alles gut klingen, aber das hat nichts zu tun mit dem ein für allemal überlieferten Glauben der Heiligen. Sie verkehren die Gnade Gottes in Ausschweifung, sagt Judas. Sie verbreitern den schmalen Weg der Errettung. Jetzt kommt das biblische Gegenstück. Titus 2, Vers 11 und 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und unterweist uns, man kann auch übersetzen, erzieht uns. Damit ist eine zurechtweisende Erziehung gemeint, die auch Strafe sogar mit einschließen kann, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das ist eine echte Auswirkung der Gnade Gottes und nicht, hurra, ich glaube, der Rest ist alles egal. Und jetzt zitiere ich Spörtchen, was Spörtchen zu diesem Thema schrieb. Jene Leute, deren Glauben es ihnen erlaubt, vergangene Sünden auf die leichten Schulter zu nehmen, haben den Glauben der Teufel und nicht den Glauben von Gottes Auserwählten. Solche, die Sünde für eine Lappalie halten und die darüber nie traurig waren, mögen zur Kenntnis nehmen, dass ihr Glaube nicht echt ist. Solche Menschen, die einen Glauben haben, der ihnen erlaubt, achtlos in den Tag hineinzuleben, die sagen, nur durch schlichten Glauben bin ich gerettet, die das fleischliche Vergnügen und die Lüste des Fleisches genießen, solche Menschen sind Lügner. Sie haben nicht den Glauben, der die Seele errettet. Oh, wenn jemand von euch solchen Glauben hat, so bitte ich Gott, er möge ihn euch mit Sack und Pack austreiben. Soweit Spörtchen, der Prediger, der die Gnade Gottes so groß machte. Im Zusammenhang mit der Verkehrung der Gnade Gottes ist auf das Ende von Vers 4 zu sehen, sie leugnen den alleinigen Gebieter oder Herrscher unseres Herrn Jesus Christus. Natürlich gehören in diesen Zusammenhang alle Lehren, die Jesus Christus als wahren Gott ablehnen. Das ist das zweite Buch, es geht mir jetzt nicht wegen dem Buch, das liegt jetzt halt da, aber ist Jesus Christus Gott eine Frage, die immer brennender wird, auch in frommen Kreisen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie und warum und so weiter. Geht nicht nur um solche, die ihn als Herrscher ablehnen, die ihn als Gott nicht anerkennen. Es geht um seine absolute Macht, das ist mit Herrscher gemeint, es geht um sein Besitzrecht, mit anderen Worten. Es gibt keine Errettung, ohne dass Jesus der Herr im Leben ist. Natürlich geschieht vieles wachstümlich im Leben eines Christen, ganz klar. Und bei manchen dauert es viel länger, bis Frucht und neues Leben sichtbar ist. Aber Frucht ist immer eine Folge von Leben. Und es gibt keine Errettung, ohne dass Jesus als Herr im Leben anerkannt wird. Und es ist ein großer Unterschied, ob ein Gläubiger auf einen falschen Weg kommt und wieder umkehrt oder ob jemand zu Fall kommt und umkehrt oder ob jemand ein zügelloses Leben lebt und sich immer den eigenen Gefühlen und Begierden hingibt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das zweite ist eine Verkehrung der Gnade Gottes. Eine Errettung erkennt man eben nicht nur an der Hinkehr zu Christus, was wir oft hören in der heutigen Zeit. Sie ist immer auch mit einer Abkehr vom bisherigen Leben verbunden. Und das hat Paulus den Thessalonichern geschrieben als Zeichen ihrer Bekehrung. 1. Thessalonicher 1, 9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Abkehr und Hinkehr. Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Am Ende seines Briefes macht Judas die Liebe und Barmherzigkeit Gottes ganz groß. Und er betont, dass uns allein der Herr vor dem Straucheln bewahren kann. Und allein der Herr kann uns tadellos vor sich hinstellen. Das hebt aber nicht die erziehende und verändernde Kraft der Gnade Gottes auf. Ich habe gesagt, Judas spricht von unserem Herrn als Gebieter und Herrscher. Wohlgemerkt nicht ein willkürlicher Herrscher, sondern ein Herrscher, der uns zu seiner Ehre gebrauchen und verändern möchte. Und dieser Ausdruck des Gebieters, den er hier gebraucht, der enthält auch das Besitzrecht eines Herrn gegenüber seinem Sklaven in der damaligen Zeit. Und aus diesem Grund gewinnt Vers 1 eine noch größere Bedeutung. Judas bezeichnet sich als Sklave, steht wörtlich da, Knecht im Deutschen oft übersetzt, des Herrn Jesus Christus. Das heißt, Christus ist mein einziger Herrscher und Gebieter. Ich gehöre ihm. Als der Herr die Kinder Israels aus der Knechtschaft in Ägypten befreite, tat er das nicht, damit sie schön im Liegestuhl am Roten Meer chillen konnte, wie man heute sagen würde. Ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand am Roten Meer erholt. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber tat es nicht, sie befreien, dass er halt schön am Roten Meer chillen konnte. Es gibt auch das andere, das weiß ich auch. Es gibt Christen, die Dienst und Nachfolge mit einer heißgelaufenen Rührmaschine verwechseln. Das ist das andere Extrem. Und während wir es beschrieben, deshalb, dass wir manchmal dem Herrn am besten dienen, wenn wir ausruhen oder nichts tun. Damit meint er, wenn wir neue Kräfte schöpfen. Jetzt die Frage, warum hat der Herr sein Volk befreit? Schöne Ferien am Roten Meer. Lass mein Volk dienen, und dann kommt immer die Begründung, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Das ist der Grund, warum der Herr sein Volk befreit hat. Es geht um eine Lebensveränderung zur Ehre Gottes, um den damit verbundenen Gehorsam gegenüber dem alleinigen Gebieter. Und Paulus schrieb deshalb an die Korinther, 2. Korinther 5, Vers 15, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Eine Verkündigung der Gnade Gottes, die diese lebensverändernde Kraft verschweigt und die Errettung als billigen Freifahrschein für ein ausschweifendes Leben missbraucht, nennt Judas hier in einem Atemzug mit Gottlosen in seinem Brief. Noch ein Zusammenhang fällt bei dem Verleugnen des alleinigen Gebieters auf. Es geht um einen falschen, selbstherrlichen Umgang mit Finsternismächten. Und das lesen wir in Vers 8. Und man verwechselt sich selbst dabei mit dem alleinigen Gebieter und Herrscher. Nicht wir können die Finsternismächte rumkommandieren, wie das manche Gläubige meinen und so weiter. Es gibt nur einer, der sie besiegt hat. Und das ist Christus. Er hat sie besiegt. Er hat sie entwaffnet. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Kämpfen wofür? Wir sind nicht aufgerufen, für unsere Ehre und die Verteidigung unserer Motive zu kämpfen. Sondern für was sollen wir kämpfen? Für den ein allemal überlieferten Glauben der Heiligen. Und dazu gehört auch die heilbringende Gnade Gottes, die uns erzieht oder in Zucht nimmt, die uns verändert, wie es Schlachter 2000 übersetzt. Ich habe am Anfang von diesem Leichtathletiktrainer gesprochen, fehlende Leidensbereitschaft, hat er gesagt. Das fängt dann oft schon an, wenn man Kinder trainieren soll. Wenn wir auch keinen Sport treiben, manche treiben Sport, aber auch solche, die keinen Sport treiben, merken wir trotzdem, wie dieses ganze Wellnessgetue auch an uns nicht spurlos vorübergeht. Ich erzähle von meinem Sohn, der die frühere Politikergeneration für ihre Standfestigkeit und für die Verteidigung ihrer Position bewunderte. Was wir heute benötigen, das sind keine fromme Hooligans oder fromme Krawallmacher, die blindlings um sich schlagen und sich dann am eigenen Geschrei berauschen. Wir benötigen Menschen, die bereit sind, für den ein für alle Mal überlieferten Glauben der Heiligen zu kämpfen, die mit Leidensbereitschaft für die göttlich-biblische Wahrheit einstehen und ihre Stimme erheben. und die nicht immer gleich jammern und um sich schlagen, wenn sie dann Beulen und Schrammen dafür davontragen. Menschen, an deren Leben etwas von der verändernden Kraft der Gnade Gottes deutlich wird und an denen man sehen kann, was es heißt, dem alleinigen Gebieter Christus zu gehören und für ihn zu leben. Und ich schließe mit der letzten Ermahnung, wir können auch sagen, dem letzten Befehl, den wir von Paulus vor seiner Hinrichtung an seinen geistlichen Ziehsohn Timotheus haben. Und er steht in 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 5. Predige das Wort, stehe bereit zur gelegenen und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Jetzt kommt die Alternative. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tue das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Wir beten miteinander. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du dich uns geoffenbart hast. Und hab Dank dafür, dass wir dein Wort haben, die göttliche Wahrheit, das alles enthält für unsere Errettung, für die Nachfolge, für die Vollendung. Und Herr Jesus, hab Dank, dass du uns in diesen Kampf hineingestellt hast und dass du der Sieger bist und dass am Ende allein du triumphieren wirst. Aber Herr Jesus, du siehst auch die Zeit, in der wir leben. Du siehst das ganze Gesäusel, das uns umgibt, dieses ständige Harmoniestreben, das scheinbar das Wichtigste geworden ist. Wie wir da auch zu stumpfen Menschen werden, ob das in der persönlichen Nachfolge ist, ob das im Kampf für dein Wort ist. Und Herr, schärfe uns den Sinn, dass wir bereit sind, für dich und für deine Wahrheit einzutreten. Und wo es sein muss, auch bereit sind, dafür zu leiden. Hab Dank, dass uns der Vater in dir alles geschenkt hat. Amen. Ich möchte das noch kurz erwähnen. Sie haben hinten am Büchertisch Ethos, Faktum, dürfen Sie alles mitnehmen. Das sind Probeexemplare, also auf dem kleinen Tisch, der dort aufgebaut ist. Sie haben auch das Malachi-Info mit einigen Artikeln zur Corona-Krise, dürfen Sie auch gerne alles mitnehmen. Und dann eben diese beiden Bücher, die Sie auch auf Spendenbasis mitnehmen können. Ich mache keinen Bücherverkauf, sondern es ist ein kleiner Karton dabei und wer was dafür geben möchte, darf das geben, dürfen Sie gerne mitnehmen. Soweit von meiner Seite. Jetzt kommt noch das Lied. Jawohl.